Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Donnerstag, der 2. Oktober 2025. Wer kennt das nicht? Stark befahrene Bundesstraßen mit vielen LKWs und wenig Überholmöglichkeiten, verstopfte Ortsdurchfahrten, Verkehrslärm und Abgase für die Anwohner. Wer in Deutschland auf Bundesstraßen unterwegs ist, braucht viel Geduld. Das gilt auch für die B4 in Niedersachsen. Aber möglicherweise gibt es eine Lösung für die Zukunft. Unser Thema heute, die A39. Sie gilt als eines der größten Bauprojekte in Norddeutschland. Der Bau wird seit Jahrzehnten geplant, erwartet und beklagt. Die A39 soll die Lücke zwischen Lüneburg und Wolfsburg schließen und ein Motor für die Entwicklung des größten autobahnfreien Raums in Deutschland werden. Gleichzeitig stellt sie eine wichtige Entlastung und eine Alternative für die vielbefahrene A7, die wichtigste Nord-Süd-Route, dar. Wir reden über 105 Kilometer Neubaustrecke, geplante Fertigstellung frühestens 2035 und Kosten von 1,5 bis 2 Milliarden Euro. Was bringt der Lückenschluss für die Menschen, für die Region und für die Wirtschaft? Wie gelingt die Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz? In dieser Folge von Moin Wirtschaft spreche ich mit zwei Gästen, die sich deutlich kontrovers zu dem Bau der A39 positionieren. Dr. Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag, und Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Vorsitzender des Nordland-Autobahnvereins. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, hallo.
Liebe Frau Verlinden, wenn man sich Ihre Biografie so anschaut, dann stellt man fest, dass Sie sich schon seit frühester Jugend mit dem Thema Umweltschutz und Energie und quasi Ihr ganzes Leben mit dieser wichtigen Thematik beschäftigen. Sie haben Umweltwissenschaften studiert, später zum Thema Energieeffizienz promoviert, haben für das Umweltministerium gearbeitet und sind seit Jahren in der Politik. Gab es eigentlich einen Punkt oder ein Ereignis in Ihrer Jugend, an dem Sie gemerkt haben, hey, das ist mein Thema, da will ich mich engagieren?
Ja, absolut. Ich habe tatsächlich bereits die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 sehr bewusst wahrgenommen. Ich war zwar erst 7 Jahre alt, aber die Debatte, die damals in Deutschland herrschte, die hat mich sehr stark geprägt. Und im Anschluss habe ich mich in verschiedenen Kontexten tatsächlich als Schülerin für das Thema Umweltschutz, Naturschutz und vor allen Dingen auch für das Thema Energiewende und Klimaschutz eingesetzt, weil ich sehr viel Vorteile darin sah, dass wenn man eine saubere Energieversorgung realisiert und die vor allen Dingen mit vielen Menschen, die vor Ort selber aktiv werden und damit auch eine breite Akteursvielfalt gewährleisten im Vergleich dazu, dass einige wenige Unternehmen den Strom zur Verfügung stellen, war ich sehr von diesen Themen natürlich auch geprägt und das hat sich dann durch den Rest meines Lebens gezogen bisher.
Toll, das heißt, Sie sind also eine echte Expertin auf dem Thema Energie und Umwelt. Und ich meine, wenn ich mich an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl erinnere, das war 86, ja, da war ich 19, da war ich schon, aber war kurz vorm Abitur, glaube ich. Da haben wir uns natürlich alle Sorgen gemacht. Das hat auch was im Bewusstsein verändert bei vielen Menschen. Ja, damals hatte ich zum Beispiel auch Bedenken, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren, weil ich dachte, hey, was regnet da jetzt runter und kann man das jetzt eigentlich so machen oder nicht? Da hat meine Mutter gesagt, stell dich nicht so an. Aber das war schon auch eine schwierige Zeit irgendwie. Michael, du bist seit 17 Jahren Geschäftsführer, glaube ich, unserer Industrie- und Handelskammer und bist Volkswirt, studierter Volkswirt. Wir machen das ja jetzt einige Jahre auch zusammen. Ich bin seit 7 Jahren Präsident, bin BWLer. Du hast natürlich eine längere Geschichte in der gesamten politischen Arbeit als ich. Wie lange hast du eigentlich schon mit dem Projekt A39 zu tun? Und was macht eigentlich der Nordland Autobahnverein? Ich wusste gar nicht, dass es so einen Verein gibt. Das habe ich eigentlich erst gelernt, als ich in die IHK kam. Vielleicht kannst du darüber mal ein bisschen erzählen.
Ja, die A39 beschäftigt mich tatsächlich schon mehr oder weniger seit meinem ersten Arbeitstag für die IHK Lüneburg-Wolfsburg im September 2008. denn sie ist natürlich ein ganz wichtiges Zukunftsprojekt für die Region und ganz viele Unternehmen beschäftigen sich auch mit diesem Thema. Und ich habe es noch relativ gegenwärtig, dass im ersten Monat, in dem ich für die IHK Lüneburg-Wolfsburg tätig war, mich ein Unternehmer aus Bad Bevensen aufsuchte, Viktor Mölders, der hier Geschäftsführer eines großen mittelständischen Baustoffunternehmens war, und mir sagte, wie wichtig eben für das Unternehmen dieses Projekt A39 ist und dass es zu meinen wichtigsten Aufgaben gehöre, mich dafür einzusetzen, dass die A39 realisiert wird. Das war so mein erster direkter Kontakt mit einem Mitgliedsunternehmen, bei dem dann die A39 gleich im Mittelpunkt des Gesprächs stand. Insofern wurde schon klar, das ist ein wichtiges Projekt. Und der Nordland-Autobahn-Verein, der kümmert sich tatsächlich schon seit über 40 Jahren um die Förderung dieser Verbindung, die ja nicht nur Lüneburg und Wolfsburg miteinander verbinden wird eines Tages, sondern auch Nordeuropa mit Mitteleuropa, beziehungsweise den Norden Deutschlands mit Mitteldeutschland und den Märkten in Osteuropa und in Südeuropa. Insofern ist die A39 schon ein ganz wichtiges Stück wirtschaftliche Zukunft, nicht nur für unsere hiesige Region, sondern für ganz Norddeutschland und Mitteldeutschland.
Nun haben wir ja unterschiedlichste Aspekte, auch in Anbetracht der Inhomogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in unserem Kammerbezirk. Wir haben ja einen relativ starken Norden mit dem Landkreis Harburg und der Region Lüneburg. Wir haben eine sehr schwache Mitte. Also wenn man da durchfährt, hat man nicht mal Handyempfang auf weiten Strecken. Und dann haben wir im Süden wieder mit Celle, Gifhorn, Wolfsburg einen sehr starken Bereich. Das heißt, die ganze Mitte ist relativ unerschlossen und es gibt wenig Gewerbe, wenig Ansiedlungen. Das würde sich ja durch die A39 deutlich ändern.
Ja, man spricht ja vom größten autobahnfreien Raum in ganz Deutschland, wenn wir unsere Region hier in Nordostniedersachsen anschauen. Und deshalb war es eben auch eine wichtige Zukunftsentscheidung, als man im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit beschlossen hat, dass die A39 als Nord-Süd-Verbindung für diese Region kommen soll, parallel zur A14, mit der die Ostseeküste mit Mitteldeutschland verbunden werden sollte. Und diese beiden Strecken, die A39 und die A14, sollten ja auch noch verbunden werden mit einer Querverbindung als kreuzungsfreie Bundesstraße. Und dieses sozusagen ja in Form eines Hs sollte dann eben diesen größten autobahnfreien Raum Deutschlands erschließen. Und während die A14 mittlerweile schon in größten Teilen fertiggestellt ist und gebaut wird, warten wir jetzt hier im Westen immer noch darauf, dass der Baubeginn der A39 endlich erfolgt, aber wir sind jetzt in den letzten 2 Jahren dem auf jeden Fall deutlich näher gekommen.
Das Wirtschaftsalphabet.
Auch dieses Mal gibt es wieder das Wirtschaftsalphabet bei Moin Wirtschaft. Heute mit dem Buchstaben P wie Planungsstufen beim Autobahnbau.
Der Bau oder Ausbau einer Autobahn in Deutschland folgt einem klar geregelten Ablauf mit 6 aufeinander aufbauenden Planungsstufen. Die erste Stufe ist die Bedarfsplanung, auch Verkehrswegeplanung genannt. In diesem Schritt wird unter anderem geprüft, ob es zum Beispiel Verkehrsengpässe gibt, das Projekt wirtschaftlich sinnvoll ist und den Umweltstandards entspricht. Alle genehmigten Projekte werden im Bundesverkehrswegeplan, kurz BVWP, erfasst. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr entscheidet, welche Projekte in die weitere Planung aufgenommen werden. Nach der Bedarfsplanung folgt in der zweiten Stufe die Linienbestimmung. Dabei wird festgelegt, wo genau die neue Autobahn verlaufen soll. In diesem Schritt werden die Bundesländer, betroffene Gemeinden, Umweltverbände und andere öffentliche Institutionen das erste Mal angehört. In der dritten Stufe geht es in die Entwurfsplanung. In einem detaillierten Vorentwurf der Autobahn GmbH des Bundes stehen Informationen über den Streckenverlauf, Brücken, Anschlussstellen, Querschnitte und den Lärmschutz. Der Entwurf wird vom Fernstraßenbundesamt und bei Bedarf auch vom Verkehrsministerium geprüft. Die vierte Stufe ist das Planfeststellungsverfahren. Die Pläne werden öffentlich ausgelegt und Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und Umweltverbände können Einwendungen einreichen. Nach der Prüfung aller Argumente folgt der Planfeststellungsbeschluss. Er ersetzt sämtliche weitere Genehmigungen. Das nennt man die Konzentrationswirkung. Zuständig ist das Fernstraßenbundesamt oder eine beauftragte Planfeststellungsbehörde. Sobald die rechtliche Genehmigung vorliegt, beginnt die fünfte Stufe, die Ausführungsplanung und Vergabe. Jetzt plant die Autobahn GmbH, wie genau gebaut wird, mit welchen Bauabschnitten, in welchen Zeitrahmen und mit welchen Mitteln. Anschließend werden die Leistungen ausgeschrieben und an geeignete Unternehmen vergeben. In der sechsten und letzten Stufe startet die Bauausführung. Die beauftragten Bauunternehmen setzen das Projekt um, oft in mehreren Abschnitten. Die Autobahn GmbH behält dabei die Bauleitung, überwacht die Arbeiten und koordiniert alle Beteiligten. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Strecke für den Verkehr freigegeben und die neue oder ausgebaute Autobahn geht in Betrieb.
Frau Verlinden, nun ist das ein Projekt, das die Wirtschaft betrifft und auch die nationale Infrastruktur, die Logistik, auch die Menschen vor Ort, die da wohnen in den Orten. Sie sind in Berlin, sind auch im Wahlkreis. Wie schätzen Sie das ein? Wie bewerten Sie die A39? Ich habe jetzt gehört, Sie haben neulich mal eine Fahrraddemo organisiert.
Ich bin zumindest mitgeradelt, ja.
Oder Sie mitgeradelt. Ich war noch nie auf einer Fahrraddemo, muss ich sagen. Aber
dann wird es aber Zeit.
Was sind eigentlich die großen Bauchschmerzen, die Sie aus Sicht der Grünen bei dem Projekt haben?
Also wir haben große Herausforderungen bei der Verkehrsinfrastruktur. Wir haben unheimlich viele Brücken, die saniert werden müssen und wo es aus unserer Sicht klar Priorität sein sollte, diese zu sanieren und zu erhalten, zu modernisieren, damit diese auch auf Dauer genutzt werden können. Wir haben eine Klimakrise, die jedes Jahr eskaliert und ein Neubau von einer Autobahn widerspricht den Klimazielen, die sich Deutschland gesetzt hat und auch international zugesagt hat. Eine neue Autobahn zerstört Naturräume und auch vor allen Dingen wertvolle landwirtschaftliche Fläche. Deswegen sehe ich in der Planung einer neuen Autobahn eine falsche Prioritätensetzung. Wenn es um ein zukunftsfähiges Verkehrsinfrastruktursystem geht, dann braucht es auf jeden Fall mehr Investitionen in die Schiene, die ganz klar in den letzten Jahrzehnten zu wenig Investitionen gesehen hat. Und wir müssen vor allen Dingen auch sicherstellen, dass alle Planungs-, Genehmigungs- und Ressourcen, was Fachkräfte und Geld angeht, vor allen Dingen auch in den Halt fließen. Weil gerade beim Erhalt haben wir einen riesigen Sanierungsstau. Und das ist etwas, was, glaube ich, niemand weder in der Wirtschaft noch in der Gesellschaft will, dass irgendwann Brücken gesperrt werden oder sehr viel umfangreicher saniert werden müssen oder komplett neu gebaut werden müssen, weil sie eben zu spät repariert worden sind. Deswegen ist das, glaube ich, aus meiner Sicht eine relevante Prioritätensetzung, die ja getroffen werden müsste. Und zugleich sehe ich diese ganzen Versprechungen, die angeblich eine neue Autobahn quer durch die Landschaft gebaut mit sich bringen soll, die sehe ich nicht. Generell wird der Nutzen von neuen Autobahnen überschätzt. Es gibt Studien, die keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Autobahnanschlüssen und wirtschaftlicher Entwicklung nachweisen. Im Gegenteil, die Menschen werden sich eher ins Auto setzen und in die Metropolen fahren, anstatt vor Ort entsprechend zu konsumieren etc. Deswegen glaube ich, dass es einfach aus vielerlei Gründen keinen Sinn macht, diese neue Autobahn zu bauen.
Ja, vielen Dank, Frau Verlinden. Wir werden, ich denke, bei dem Punkt des Erhaltes der vorhandenen Straßeninfrastruktur und auch den erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen, die jetzt anstehen, für die ja auch Kredite aufgenommen worden sind, sind wir gar nicht auseinander. Ich denke da, das ist klar, dass wir das machen müssen. Die Brücken sind dummerweise irgendwie alle zur gleichen Zeit fällig. Das ist für Deutschland auch ein Kraftakt. Es gibt unglaublich viele Brücken, die gemacht werden müssen. Da gibt es aber auch Lösungen, das Ganze schnell zu machen mit Brückenfertigteilen. Ist ein bisschen teurer, aber spart jede Menge Zeit und damit auch Behinderungen für die Bürger. Auf der anderen Seite haben Sie was gesagt zum Thema, was bringt eine Autobahn eigentlich? Standortentscheidungen von Unternehmen hängen natürlich von vielen Faktoren ab, hängen von Wirtschaftsräumen ab, hängen davon ab, wer liefert wann was wohin. Das ist auch alles begrenzt planbar. Aber Fakt ist, dass wir, wenn wir mal auf die Autobahnen gucken, Stellen Sie sich mal auf so eine Brücke. Wir sehen zigtausende von LKWs, die da rumfahren, jeden Tag, die Wirtschaft versorgen, die Menschen versorgen, alles am Laufen halten. Die Verhältnisse auf dem Autobahnnetz sind zum Teil schon schwierig. Jetzt ist vom Elbtunnel sind Baustellen okay, aber dann stehen die da 10, 15 Kilometer aus beiden Richtungen vor dem Nadelöhr. Die Raststätten sind überfüllt. Viele Unternehmen kriegen ihre Waren nicht rechtzeitig. Wenn ich mir das Ganze jetzt auf einer Bundesstraße vorstelle, macht es das nicht besser. Also bei dem Punkt, dass wir die Hoffnung auf Wirtschaftsansiedlungen haben in dem Raum der neuen Autobahn mit neuen Gewerbegebieten, sind wir auseinander. Da haben wir eine andere Auffassung. Ich denke, Michael, da kannst du auch noch mal was dazu beitragen vielleicht.
Ja, also ich würde auch immer sagen, dass ja die Dekarbonisierung des Verkehrs, also die Verkehrswende ja sozusagen nicht das Ende des Straßenbaus bedingt, ne? Weil auch klimaneutrale Fahrzeuge, ob das jetzt Pkw sind oder Lkw oder Busse, brauchen natürlich Straßenraum, in dem sie sich bewegen können. Und wenn man sich auf der B4 bewegt, wenn man sich da überhaupt bewegen kann, stellt man fest, dass diese Straße heillos verstopft ist und eben auch durch Ortskerne geht, relativ nah an Menschen vorbeiführt. Und ich glaube, es ist für die Entwicklung dieser Region einfach ein großer Schritt voran, wenn es die A39 geben würde. Und das erklärt ja auch, dass ein großer Teil der Bevölkerung, 71% laut einer repräsentativen Umfrage, die Forsa in unserem Auftrag durchgeführt hat, begrüßen den Bau der A39. Das ist ja schon, finde ich, ein starkes Signal der Bevölkerung, dass sie unbedingt auch diese Entlastungswirkung der Straße für ihre Ortskerne wünschen. Ich glaube auch im Übrigen, dass es diese Konkurrenz zwischen Straßen- und Schienenprojekten gar nicht gibt. Also wir brauchen definitiv beides. Da wäre ich auf jeden Fall dabei. Wir brauchen sowohl eine Erweiterung der Kapazität auf der Schiene als auch eine Erweiterung der Kapazität auf der Straße. Wir erwarten bis 2040 eine Steigerung der Lkw-Verkehre um 20%. Und diese Fahrzeuge müssen ja irgendwo fahren. Und deshalb ist aus unserer Sicht eben der Bau der A39 auch für diese Region unverzichtbar.
Darf ich vielleicht kurz was zu den Ortsumfahrungen sagen? Also ich glaube, oder beziehungsweise zu der erwünschten oder erhofften Entlastung von den Dörfern, die entlang der B4 sind. Ich teile absolut, dass es kein Zustand ist, wie viele LKWs sich da jeden Tag durch die Ortskerne den Weg bahnen und was Lärm und auch Luftbelastung angeht. Ich bin dafür, dass wir alles dafür tun, dass mehr Güter mit der Schiene transportiert werden. Wir wissen, dass der Güterverkehr auf der Schiene am Anschlag ist und zumindest hier im Norden es keine Möglichkeit gibt, noch mehr Güter auf der Schiene zu transportieren, außer wir würden die Neubaustrecke bauen von Hamburg nach Hannover, wofür ich mich sehr stark einsetze, dass das passiert, um deutlich mehr Kapazität noch auf die Schiene zu kriegen. Denn die Schiene ist einfach ein viel effizienteres Verkehrsmittel, was ja, Energieeinsatz angeht, Flächenverbrauch und so weiter. Also man kann viel mehr transportieren mit weniger Aufwand. Und wir sind uns, glaube ich, in einem Punkt auch einig, was die Wasserstraße angeht. Ne? Also wir haben ja den Elbe-Seitenkanal, wo wir dringend die neue Schleuse brauchen, damit auch größere Schiffe dort entsprechend bei Scharnebeck dann den Elbe-Seitenkanal nutzen können und auch mehr Güter transportieren können. Das heißt, sowohl auf dem Verkehrsweg Binnenschiff als auch auf der Schiene noch deutliche Potenziale, Güter zu transportieren, weitaus klimafreundlicher und effizienter und ressourcenschonender. Und das würde dann natürlich auch zu einer Entlastung vom Lkw-Verkehr entlang der B4 führen. Dafür braucht es natürlich jetzt auch politische rasche Entscheidungen und auch vor allem Bereitstellung des Geldes, damit in der Schiene investiert werden kann und damit auch die Schleuse gebaut wird, möglichst schnell. Und zugleich ist es so, dass wenn weiterhin an dem Plan festgehalten wird, dass die A39 gebaut wird, es unwahrscheinlicher wird, dass die Ortschaften entlang der B4 eine Ortsumfahrung bekommen. In vielen Bereichen ist es ja aber so, dass, ja, ich sag mal, der regionale Verkehr weiterhin auch auf der Straße entlang der Dörfer auch stattfinden wird. Also ich sag mal, allein die Postautos werden ja weiterhin Lieferungen bringen zu den Menschen oder auch jetzt die Geschäfte unterwegs. Und deswegen glaube ich, dass es für die Bevölkerung in den Ortschaften deutlich schneller zu einer Entlastung führen kann und auch deutlich verlässlicher, wenn dort Ortsumfahrungen gebaut werden. Diese allerdings werden nicht geplant und nicht gebaut, solange weiterhin im Bundesverkehrswegeplan steht, dass die A39 irgendwann kommt. Und da sehe ich hier an der Stelle auch einen Konflikt. Und würde sagen, die Menschen haben mehr davon, wenn wir die Ortsumfahrung an der B4 und diese 2+1 Lösung, die ja bereits in Teilen schon umgesetzt ist, aber die durchgängig stattfinden muss, hier zu einem Beitrag leisten kann.
Wir haben ja eine parallele Entwicklung mit der A26 und der B73, also im etwas nördlichen Bereich. Das kenne ich, weil ich in Stader bin und die B73 war über Jahrzehnte ein Problem, hat unglaublich Zeit gekostet. Es gab sehr, sehr viele schwere Unfälle. Es gibt wenig Überholmöglichkeiten, also überlastete Ortsdurchfahrten. Die Leute haben dann irgendwann doch überholt. Es ist relativ viel auf dieser Straße passiert. Ich habe das eben über, wie gesagt, quasi über mein ganzes Leben verfolgt. Seitdem die A26 auf dem Teilabschnitt bis Neuwulmsdorf am Start ist und befahrbar ist, hat sich der Verkehr auf der B73 schon merklich reduziert. Das muss man ganz klar sagen. Da ist nicht mehr, also bei Weitem nicht mehr so viel los wie früher. Das versprechen wir uns eben auch davon, wenn die A39 mal funktioniert. Das Ganze dauert aber eben auch in Deutschland unglaublich lange. Also wenn ich an die A26 denke, dann haben wir in der 7. Klasse darüber diskutiert, ob jetzt die Schiene ausgebaut wird oder eine Autobahn gebaut wird. Ich habe das auch quasi mein ganzes Leben miterlebt und die ist immer noch nicht fertig. Jetzt ist der aktuelle Finalisierungstermin, glaube ich, irgendwann in 2028. Und das ist dann für die Menschen im Landkreis Stade zum Beispiel, wo es viele Pendler nach Hamburg gibt, eine erhebliche Entlastung und eine erhebliche Zeitersparnis. Deswegen freue ich mich darauf, dass ich irgendwann mal in deutlich kürzerer Zeit nach Hamburg fahren kann. Und die Wirtschaft in Stade freut sich übrigens auch darauf, weil das viele Sachen und viele Dinge beschleunigt und vereinfacht. Aber nochmal eine generelle Frage, Frau Verlinden. Ich meine, wenn wir jetzt mal die aktuelle wirtschaftliche Lage betrachten, dann wissen wir brauchen Wachstum. Die Menschen wollen sichere Jobs, wollen Zukunft, wollen Wohlstand. Ja, wir müssen wieder wettbewerbsfähiger werden. So, dafür brauchen wir auch eine leistungsfähige Infrastruktur. Also wir hatten vor, ich weiß nicht, 8 Monaten, irgendwann vor der Bundestagswahl im letzten Jahr mal ihre Fraktionsvorsitzende, Frau Lang, bei uns in der Vollversammlung der DIHK in Berlin zu Gast.
Unsere Parteivorsitzende damals.
Genau, Parteivorsitzende. Und hat uns freudestrahlend mitgeteilt, dass Klimaschutz ohne Wirtschaftswachstum keine gute Idee ist. So, das heißt, wenn wir aber Wirtschaftswachstum wollen, brauchen wir auch Infrastruktur. Wie will Ihre Partei den Spagat hinkriegen? Nun sind Sie ja auch in der Opposition im Moment, aber sind die Grünen nicht zu dogmatisch, auch gerade beim Thema Autobahnbau? Wir werden ja auch nicht mehr so viele Autobahnen bauen in Deutschland, denke ich. Also weil wir schon ein relativ, sagen wir mal, ausgebautes Netz haben in vielen Bereichen des Landes. Müssen sich die Grünen nicht eigentlich ein bisschen bewegen auf dem Punkt?
Also ich habe bisher immer noch kein gutes Argument dafür gehört, dass eine Autobahn zu neuem Wohlstand oder einem besseren Leben für alle führt, sondern eher im Gegenteil. Wenn neue Autobahnen gebaut werden, dann ist das sehr CO2-intensiv und zerstört auch CO2-Speicher wie Wälder und Moore. Das Reisezeitbudget der Menschen ist sehr konstant über die letzten Jahrzehnte bei ca. 60 bis 90 Minuten gewesen. Das heißt, neue Autobahnen sorgen unterm Strich nicht für eine Zeitersparnis, sondern mittelfristig einfach für längere Wege, so die Menschen dann aber ein bisschen schneller fahren. Deswegen sehe ich jetzt da keinen Vorteil für unsere Gesellschaft, wenn neue Autobahnen gebaut werden. Ich bin der Ansicht, dass wir investieren müssen, genau wie Sie gesagt haben, in Infrastruktur, in eine Infrastruktur, die funktioniert, damit auch unser Land funktioniert. Und dazu haben wir ja jetzt auch mit der Zustimmung der Grünen Bundestagsfraktion den Weg freigemacht für ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro, damit in Infrastruktur und Klimaschutz investiert werden kann, was ich absolut wichtig finde, auch dafür, dass es wirtschaftlich und gesellschaftlich vorangeht in Deutschland. Und ich glaube, dass hier wichtig ist, nochmal zu betonen, dass diese Gelder aber auch ankommen müssen, damit sich auch wirklich die Infrastruktursituation verbessert. Im Augenblick ist es ja so, dass von diesen 500 Milliarden Euro im Verkehrsbereich zumindest dieses und die nächsten Jahre jeweils nur 5 Milliarden Euro ankommen. Das heißt, nur ein kleiner Teil davon und der Rest wird durch Rumschiebereien im Haushalt, sehr kreative Ideen, die da vom Finanzministerium und anderen an den Tag gelegt werden, werden ja gar nicht zu Verbesserungen führen im Alltag, sondern meine Sorge ist im Augenblick, es werden unheimlich viele Schulden gemacht. Was ich richtig fände, wenn sie denn zu einer Verbesserung führen in unserer Infrastruktur. Aber im Augenblick ist es so, dass kaum zusätzliches Geld fließt, das noch nicht mal unbedingt für das ausgegeben wird, was am Ende Nutzen bringt für alle. Deswegen habe ich hier große Bedenken, wenn ich schaue, was aus der Idee, die wir eigentlich im März gemeinsam beschlossen haben, nämlich, dass unser Land wieder auf Vordermann gebracht wird und alles repariert wird, was zu reparieren ist. Und klar, der Fokus auch darauf liegt, dass die Infrastruktur für alle funktioniert und genutzt werden kann, dass dieses Versprechen womöglich gar nicht eingelöst wird, aber trotzdem die nachfolgende Generation mit einem Haufen Schulden zurückbleibt. Und das darf nicht passieren. So, deswegen glaube ich, ist das jetzt essentiell, auch darauf zu achten, dass dieses Geld wirklich klug investiert wird. Da haben wir ja über ein paar Punkte auch bereits gesprochen, was die Schleuse angeht, was die Schiene angeht, was den Erhalt und die Sanierung von Straßen und Brücken angeht. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir insgesamt schauen, wie verändert sich auch das Mobilitätsverhalten von Menschen? Klar, wir reden hier beim Verkehr nicht nur über Menschen, sondern auch über Güter. Aber die Güter hatten wir eben schon kurz angetextet. Gerade bei der Frage, wie sind Menschen mobil, sieht man, dass der Autoverkehr insgesamt zurückgeht und die Bedeutung von öffentlichem Personennahverkehr und Fuß- und Radverkehr steigt. Also die Anzahl der Wege, die die Menschen nicht mehr mit dem Auto zurücklegen, steigt. Und wenn wir eine zukunftsfähige Verkehrsinfrastruktur für die Menschen bauen wollen, dann müssen wir die Schiene und beispielsweise auch die Radwege ausbauen. Weil die Menschen wünschen sich ja auch, dass jetzt keine Brücken gesperrt werden oder die Bustaktung reduziert wird oder Schienenstrecken stillgelegt werden. Im Gegenteil, es gibt ja ein großes Engagement dafür, auch hier in der Region, dass Strecken reaktiviert werden, dass mehr Busse fahren, auch später noch. Und dass es eben auch eine sichere Fahrradinfrastruktur gibt, damit beispielsweise auch Kinder sicher auf dem Weg zur Schule unterwegs sein können, sehr selbstständig dann auch lernen können. Mobilität hat auch was mit Freiheit zu tun.
Wir sind ja ganz beieinander, was das Thema Schieneninfrastruktur und Ausbau der Wasserstraßen, Elbe-Seitenkanal, neue Schleuse in Scharnebeck betrifft. Ich sage nur ganz klar, aus meiner Sicht sind diese Infrastrukturprojekte, stehen sie nicht im Wettbewerb zueinander, sondern ergänzen einander und sorgen dafür, dass wir in dieser Region verkehrsmäßig insgesamt leistungsfähiger werden. Und das ist auch dringend nötig, weil wir einfach größere Gütermengen durch diese Region in Zukunft transportieren werden.
Man muss aber dazu auch sagen, Deutschland hat ja nicht nur Klimaziele auch international zugesagt, sondern es gibt ja auch die Ziele der Verkehrsverlagerung, also dass eben Güter auch mehr auf der Schiene transportiert werden sollen. Das ist ja ein politisches Ziel, zu dem sich auch zahlreiche Parteien bekennen. Und um das auch realisieren zu können, macht es keinen Sinn, in Infrastruktur zu investieren, die unterm Strich teurer ist, als dass sie am Ende Nutzen bringt. Und so eine neue Autobahn, die sehr, sehr, sehr viel Geld kostet, am Ende womöglich gar nicht so eine große Nachfrage erfährt oder aber eine Nachfrage, die induziert ist, also durch den Bau erst entstanden ist und sonst gar nicht da gewesen wäre. Also volkswirtschaftlich klug ist das nicht.
Das Bundesverkehrsministerium hat ja für die A39 ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 2,2 ermittelt im Frühjahr 2025. Von daher wäre ja der volkswirtschaftliche Nutzen mehr als doppelt so hoch wie die Investition.
Das Bundesverkehrsministerium hat mir gesagt, sie haben den Nutzen-Kosten-Vergleich noch nicht fertig und deswegen noch nicht veröffentlicht. Das ist die Berechnung des Verkehrsministeriums, genau.
Was ich von dem noch nicht veröffentlichten Kostenvergleich gehört habe, ist, dass er auf jeden Fall für die A39 noch besser ausfällt als der Wert im Frühjahr von 2,2. Aber warten wir mal ab, was rauskommt.
Ich darf vielleicht an der Stelle noch auf eine spannende Sache hinweisen. Und zwar ist es so, dass bei der Berechnung von Nutzen und Kosten in den alten Berechnungen des Verkehrsministeriums ein deutlich zu niedriger Preis für oder Kosten für CO2-Emissionen gerechnet wurde. Das ist also etwas, was erheblichen Unterschied macht, wenn man nämlich vergleicht, was die Klimakrise für Auswirkungen hat und was CO2, also eine Tonne CO2 für einen Schaden verursacht für die Volkswirtschaft. Ja, muss diese Summe, eigentlich dieser Wertansatz deutlich höher sein, als in der Vergangenheit bei der Rechenmethodik angewandt wurde. Und da sind sich verschiedene Studien einig, dass eine deutliche Erhöhung dieses Preises geben muss, um wirklich realistisch einschätzen zu können, was da für Schäden entstehen.
Aber wenn wir jetzt die Transformation zur E-Mobilität beschleunigen und weiter fortsetzen, dann werden ja die CO2-Emissionen durch den Individualverkehr auch auf der A39 zurückgehen. Da fahren ja auch E-Autos, da fahren ja nicht nur Diesel und Benziner.
Das stimmt, aber der Bau einer Autobahn verursacht auch CO2.
Also durch Beton und Zement und diese, ja, okay. Aber ist dann diese Dynamik beim Rückgang und der fortschreitenden Transformation, ist das denn einberechnet in diese Kalkulation oder hat man da statisch gerechnet, Stand heute, die meisten fahren Benziner und fertig?
Diese Frage habe ich dem Bundesverkehrsministerium gestellt, welche Wertansätze sie eigentlich jetzt bei den neuen Berechnungen ansetzen und ich hoffe, dass sie mir darauf bald eine Antwort geben werden.
Und da gibt es ja noch einen anderen Aspekt, der auch für die Autobahn spricht. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal die allgemeine Sicherheitslage angucken und auch die Fragen, die im Zusammenhang mit der nationalen Verteidigungsstrategie und der Drehscheibe Deutschland diskutiert werden, dann wäre es ja auch unter, sagen wir mal, Sicherheitsaspekten für die Infrastruktur gut, wenn man eine Redundanz hätte, auch zur Nord-Süd-Strecke auf der A7. Die A7 ist ja zwar noch nicht komplett, aber sie ist unglaublich befahren. Es ist die am meisten befahrene Straße Deutschlands, wenn man mal von oben bis unten, von Norden bis Süden drauf guckt. Wie sehen Sie das denn eigentlich unter dem Aspekt Sicherheit, Drehscheibe Deutschland, diesen ganzen Aufgaben, die auf uns zukommen? Ich meine, das sind doch auch Argumente, die für die A39 sprechen.
Also wir haben die A7, die auch ausgebaut wird. Wir haben die A14, die fast fertig ist. Also insofern sehe ich jetzt nicht einen entscheidenden strategischen Vorteil, wenn die A39, zumal die Frage ja auch ist, wann wäre die A39 denn überhaupt fertig? Deswegen würde ich das jetzt nicht als Argument dafür sehen, dass es umso schneller dazu eine Entscheidung kommen muss, sondern sehe weiterhin die anderen Argumente, die ich genannt habe, die eher dagegen sprechen, so viel Geld auszugeben für wenig Nutzen und vor allen Dingen auch vielen ökologischen und klimapolitischen Schaden, die eher gegen die Autobahn sprechen.
Also ich hätte eben gerne die Schiene, den Radweg und die Autobahn, muss ich sagen. Und wenn wir uns mal das Thema Radwege angucken, dann ist ja auch das nicht so einfach. Wir wollten, einen Radfernweg bauen von Lüneburg nach Hamburg. Sollte gebaut werden, hat er nicht geklappt, weil es dazwischen, ein FFH-Gebiet gibt, wo man auch keinen Radweg bauen durfte. Also Radweg ist ein Problem. Und dann habe ich mir mal vor einigen Jahren ein E-Bike gekauft, weil ich dachte, 30 Kilometer von Stade zu Gastrobag kann man auch mit dem E-Bike fahren. Habe ich eins gekauft, das ist ein bisschen schneller. Das unterstützt bis 45, heißt aber nicht, dass man damit permanent 45 fahren kann.
Ist auch nicht immer sicher, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, sollte man vielleicht langsamer fahren.
Aber man darf damit gar nicht auf dem Radweg fahren, sondern man muss dann auf der Straße fahren. Das heißt, wenn ich dann fahre morgens entlang der B73, dann muss ich eigentlich auf der B73 mit dem Teil fahren, während der Radweg links daneben leer ist. Und dann frage ich mich wirklich, hey, solche Sachen kann man doch eigentlich auch mal schlauer und pragmatischer lösen. Und hätte man Radfernwege, die auch für schnelle Bikes zugelassen sind, dann könnten sicherlich viele Leute noch größere Strecken auch auf dem Weg zur Arbeit mal mit dem Fahrrad zurücklegen.
Das ist ein guter Punkt, den nehme ich gerne nochmal mit für die Kollegen. Ja.
Prima. Jetzt haben wir in den letzten Wochen eine Entwicklung gehabt, Michael, auch eine Diskussion nochmal mit der Regierung. Ich hatte ein Gespräch mit Lars Klingbeil zum Thema Finanzierung der Neubauprojekte. Frau Verlinden hat es eben gesagt, wir haben uns ja relativ viel Geld geliehen. Nun haben wir gehört, das Thema Neubauprojekte ist irgendwie schwierig, es fehlt Geld. Daraufhin haben wir uns direkt an die Regierung gewendet und dann war die Information, die wir bekommen haben, es gibt gar keine Beschlusslage dagegen. Die A39 ist im Verkehrswegeplan. Natürlich wird die gebaut und der Verkehrsminister soll mal das Geld, das er bekommen hat, jetzt richtig priorisieren und der Reihe nach richtig ausgeben. Dann kann er auch alle Projekte machen. Gleichzeitig hören wir aber von der Autobahn GmbH, dass 15 Milliarden fehlen. Wir fühlen uns jetzt gerade mal in so einem Quadrat zwischen Kanzleramt, Finanzministerium, Verkehrsministerium und der Autobahn GmbH und fühlen uns da irgendwie so ein bisschen lost, um es mal in Neudeutsch auszudrücken. Wie schätzt du das gerade ein, Michael, und was sagen Sie dazu, Frau Verlinden?
Naja, also ich schätze es so ein, dass im Bundeshaushalt erstmal deutlich mehr Geld für Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung steht als noch im Jahr 2024, 7 Milliarden Euro mehr. Und auch für die Bundesfernstraßen steht mehr Geld zur Verfügung. Und das ist auch in der mittelfristigen Finanzplanung so angelegt. Also es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Geld. Das halten wir schon mal tendenziell natürlich für die richtige Entscheidung. Und gleichwohl gibt es natürlich einen Haufen Projekte, die damit finanziert werden wollen. Das ist auch richtig. Und die Autobahn GmbH, die das ja alles dann umsetzen soll, sagt, es fehlen bis 2029 15 Milliarden. Gut, also da wird man dann entsprechend priorisieren müssen. Und unsere Haltung dazu ist klar. Wir würden mal priorisieren auch nach Planungsstand. Und da ist es einfach so, dass wir im Bereich der A39 zwei planfestgestellte Bereiche haben. Die werden zwar aktuell beide noch beklagt, aber für den Abschnitt 1 haben wir auch einen Sofortvollzug im Planungsrecht. Das heißt, da könnte man mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt 2025 eigentlich anfangen zu bauen.
Ja, und ich sage, dass ich das für nicht klug halte, weil aus den verschiedenen Gründen, die ich bereits genannt habe, warum ich glaube, dass die A39 keinen relevanten Beitrag zur zukunftsfähigen Verkehrsinfrastruktur leistet, sondern es wichtiger fände, dass die Autobahn GmbH mit ihren ja auch begrenzten Personalressourcen, mit ihren begrenzten Planungs- und weiteren Ressourcen eben den Fokus auf den Erhalt der bestehenden Straßeninfrastruktur legen sollte. Genau, am Ende bringt ja auch ein Stummelneubau jetzt den Menschen nicht so viel. Und im Großen und Ganzen ist das A39-Projekt ja ein längeres Projekt. Und deswegen glaube ich, dass es keinen Sinn macht, das weiter zu planen, solange wir bei den Brücken nicht wenigstens das Tempo der Sanierung geschafft haben, die Volker Wissing einmal aufgerufen hatte. Nämlich als er sagte, wir müssen ja eine relevante Zahl von Brücken jedes Jahr schaffen zu sanieren. Und ja, letztes Jahr war es genau halb so viel, wie sein eigenes Ziel war. Deswegen glaube ich, dass das die Priorität sein muss. Wir, glaube ich, dürfen auch nicht unterschätzen, dass auch außerhalb der Autobahn GmbH auch in der Baubranche insgesamt, in der Bauwirtschaft, ein Fachkräftemangel dazu führt, dass man Prioritäten setzen muss. Und Herr Zeinert hat es ja selbst gesagt, ne, also wenn er sich aussuchen dürfte, hätte er gern alles. Und wenn man Prioritäten setzen muss, dann muss man das tun. Und wir haben auch in der Bauwirtschaft deutlich mehr Menschen, die jährlich in Rente gehen, im Vergleich zu denen, die als Azubis neu anfangen. Und deswegen ist es umso wichtiger, hier Prioritäten zu setzen. Und die sehe ich eben nicht im Neubau einer Autobahn.
Ich höre da so eine ganz kleine Spur von Hoffnung, weil Sie sagten, solange die Brücken noch nicht alle saniert sind, sollte man die A39 nicht weiter betreiben. Also ja, die Brücken müssen saniert werden, ganz klar. Man muss aber auch sagen, der Verkehrswegeplan ist ja auch in der letzten Regierung schon gemacht worden und da waren auch die Grünen dabei.
Und, ja, 2016 ist der beschlossen worden, 2016, da waren die Grünen nicht Teil der Regierung.
Ja, aber es ist drin geblieben während der
er wurde nicht neu gefasst. Das er ist seitdem gültig, seit 2016. Ja, das haben Sie richtig zusammengefasst.
Gut, und ich meine, jetzt haben wir auch eine Befragung gemacht in dem Raum, in der sich die Mehrheit der Menschen in der Region und der Unternehmen auch für den Bau ausgesprochen haben. Wir haben eine Beschlusslage auch zu dem Projekt. Wir haben auch in der Politik, wenn man das jetzt mal so betrachtet und sich mal mit den Leuten so im Wahlkreis in der Welt unterhält, dann sind die Menschen sehr kritisch. Und kann man denen das eigentlich verkaufen und sagen, hey, oder könnte man denen dann überhaupt verkaufen, zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht. Also haben die nicht eigentlich jetzt von hin und her die Nase voll und wollen, dass die Politik liefert, dass sie das machen, was sie gesagt haben, dass die Projekte kommen, dass es weitergeht? Und riskieren wir nicht auch, ich meine jetzt mal hypothetisch betrachtet, wenn solche Projekte nicht realisiert werden, dass wir noch mehr Unzufriedenheit schüren, noch mehr Vertrauensverlust produzieren und noch mehr Leute sich den Rändern des politischen Spektrums zuwenden?
Ich glaube, dass die Menschen besonders das Vertrauen in einen funktionierenden Staat verlieren, wenn nicht rechtzeitig all das saniert und modernisiert wird, was passieren muss. Also wenn es dazu kommt, dass wir Dutzende Brücken in Niedersachsen sperren müssen und nicht mehr genutzt werden können, weil sie nicht rechtzeitig repariert worden sind. Ich glaube, dass das zu sehr viel Frust führt bei denjenigen, die diese Brücke täglich nutzen, sei es die Logistikbranche, aber sei es auch die Pendlerinnen und Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit wollen oder zur Ausbildung. Und deswegen glaube ich, dass das absolute Priorität haben muss. Ich glaube, dass es schlimmer ist für einen Menschen, wenn ein gewohnter Verkehrsweg nicht in dem gewohnten oder nicht so wie gesollt zur Verfügung steht, sondern nur mit Einschränkung oder gar nicht, als wenn ein Verkehrsweg, der vielleicht irgendwann in Zukunft für diese Person versprochen worden ist, noch nicht fertig ist.
Also Sie gehen davon aus, dass man die Brücken nicht alle sanieren kann und gleichzeitig die Neubauprojekte bei den Autobahnen machen kann, dass das Geld dafür nicht reicht.
Ja? Genau, wir wissen also Herr Zeinert sagt es ja eben auch, oder Sie selbst sagten es, dass der Autobahn GmbH Geld fehlt. Es ist nicht genug Geld da, um alles zu realisieren, was im Bundesverkehrswegeplan steht und auch längst nicht alles, was Baureife hat. Und was die notwendige Sanierung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur bedeutet. Also das heißt, selbst wenn man sich nur auf das beschränkt, was planfestgestellt ist oder Baureife hat, selbst das ist nicht alles finanzierbar, zusätzlich zu dem Erhalt und der Sanierung der Verkehrsinfrastruktur.
Erstaunlicherweise gibt es ja selbst innerhalb der Regierung dazu eine unterschiedliche Sichtweise. Also der Finanzminister sagt, natürlich haben die genug Geld. Und das Verkehrsministerium sagt, nee, wir haben zu wenig. Und das müssen die mal klären unter sich. Und auch das kann eigentlich die Welt erwarten. Und da bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. Aber lassen Sie uns noch mal auf den Punkt kommen, egal ob es jetzt Eisenbahn ist oder Autobahnbau, es dauert eben in Deutschland alles sehr lange. Wir haben uns ja mal vor Jahren auf die Fahne geschrieben, da war ich gerade ein paar Wochen im Amt, da habe ich mir gedacht, Mensch, ey, das dauert alles viel zu lange hier. Da hatte ich mich mit einigen Bürgermeistern und Landräten unterhalten aus unserem Bezirk. Und dann haben wir mal diesen Slogan gemacht, Deutschland muss schneller werden. Der ist heute in aller Munde, hat sich irgendwie durchs Land irgendwie verbreitet. Steht auch im Koalitionsvertrag. Jetzt hatte die Bundesregierung letzte Woche eine Klausur zum Thema Beschleunigung und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Aber wir haben eben auch noch Institute wie das Verbandsklagerecht genauer gesagt, das dazu führt, dass eben fast alle Projekte beklagt werden. Und das ist eigentlich egal, ob es Bahn oder Autobahn ist oder irgendwas anderes. Was müssen wir eigentlich anders machen? Ich meine, wenn wir mal nach Skandinavien gucken, irgendwie Fortschritt kriegen wir doch auch nicht hin, wenn wir uns dauernd streiten und wenn wir vor allen Dingen immer wieder von vorne anfangen. Was würden Sie sagen, Frau Verlinden?
Ich glaube, dass es normal ist in einer Demokratie, dass es unterschiedliche Interessen gibt und unterschiedliche Erwartungen an die Frage, was machen wir mit begrenzter Fläche? Ne? Also ich glaube, Skandinavien ist nicht so dicht besiedelt wie Deutschland. Deswegen, die haben ein bisschen mehr Platz und können ein bisschen mehr verteilen. Und wir haben in der Tat natürlich extrem hohe Ansprüche und Erwartungen von unterschiedlicher Seite, was mit landwirtschaftlicher Fläche, was Gewerbeflächen, was Verkehrsinfrastruktur und so weiter angeht. Wir müssen zugleich feststellen, dass auch unsere Naturflächen, nämlich Wälder, Moore und andere Naturflächen in extremem Maße geschädigt sind beziehungsweise nicht mehr die Funktion wahrnehmen können, die sie vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch wahrgenommen haben. Nämlich im Augenblick sind sie eher nicht in der Lage, die Klimakrise sozusagen als Gegengewicht auch CO2 zu binden, sondern sie emittieren eher CO2. Das heißt, wir haben insbesondere im natürlichen Klimaschutz noch sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen gucke ich auch so genau hin, wenn es darum geht, Flächen zu nutzen, die bisher Naturflächen sind. Weil wenn wir alles zugebaut haben und alles zubetoniert haben, ich weiß, das will niemand von Ihnen, aber die Flächenverbräuche sind nach wie vor zu hoch in Deutschland. Und wir brauchen auch die Perspektive darauf. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass auch Umwelt- und Naturschutzverbände natürlich auch eine Möglichkeit haben müssen, das juristisch prüfen zu lassen, ob alle, ich sag mal, Interessen und auch politischen Rahmenbedingungen korrekt abgewogen worden sind bei der Frage, wie nutzen wir die Fläche, die wir in Deutschland haben, die sehr, sehr, sehr begrenzt ist.
Ja, grundsätzlich würde ich Ihnen da natürlich zustimmen, dass es immer die Möglichkeit geben muss, auch Entscheidungen überprüfen zu lassen. Nur sind wir mittlerweile irgendwie in Deutschland bei einem Status angelangt, wo wir eine Verhinderungskultur geschaffen haben. Ich finde diesen Verweis auf Skandinavien sehr wichtig, weil auch die skandinavischen Länder ja Unionsrecht einhalten müssen, so wie wir das auch müssen. Und gleichwohl haben sie ein viel effizienteres Planungsrecht, in dem gerade bei großen Infrastrukturvorhaben das Planungsrecht durch das jeweilige Parlament geschaffen wird, also auch demokratisch legitimiert. Und auf der Basis kann dann agiert werden. Und es gibt verblüffenderweise zum Beispiel in Dänemark Sachen Fehmarn-Belt-Querung viel weniger Bevölkerungseinwendungen als hier in Deutschland. Das führe ich eben auch darauf zurück, dass sich die Bürger darauf verlassen können, dass im Gesetzgebungsverfahren in ihrem eigenen Parlament die Dinge sorgfältig abgewogen und entschieden werden und sie dann sozusagen der Ausführung übergeben werden, während hier in Deutschland ja Planungsbehörden ohne diese demokratische Legitimation agieren und wir anschließend gerichtliche Überprüfungsverfahren draufsetzen, die uns unfassbar viel Zeit kosten. Also mein Plädoyer wäre eigentlich, sich von unseren Nachbarländern abzuschauen, wo wir dort im Planungsrecht Beschleunigungsfaktoren abschauen können.
Bauen per Gesetz zum Beispiel und eine Entscheidung im Bundestag und dann sofort Vollzug und bauen. Das ist das, was du sagst. Gut, nun hat mal Helmut Schmidt gesagt, die Demokratie ist kein Rennpferd. Das ist auch sicherlich gut. Das ist auch gut, dass man die Dinge überprüfen kann. Aber ich habe so den Verdacht, da hat sich auch eine Klageindustrie gebildet, die grundsätzlich immer klagt. Und das kostet uns eben alle viel Zeit. Am Ende wird es dann doch gemacht, aber eben 20 Jahre später ist die Frage, ob wir uns das auf die Dauer leisten können. Ich habe mich mal mit einem Kollegen unterhalten, ein Hersteller aus China. Da haben wir uns mal so in der Außensicht über Deutschland unterhalten. Da hat er zu mir gesagt, als ich vor 15 Jahren das erste Mal nach Deutschland gekommen bin, da war es ein Traum. Da war er total beeindruckt von dem, was wir hier hinkriegen. Wenn ich jetzt nach Deutschland komme, dann hat er gesagt, sehe ich nicht, dass ihr noch irgendwelche Fortschritte macht. Also das ist die Außenwahrnehmung, die wir zum Teil gespiegelt kriegen, eben von Geschäftspartnern international. Wir gelten als kompliziert, wir gelten auch als risikoavers und wir gelten so ein bisschen als festgefahren. Müssen wir das nicht mal durchbrechen? Ich meine, müssen wir nicht wirklich einfach mal gucken, dass wir in einer nationalen Anstrengung und unter Einbeziehung aller vielleicht die Dinge, die wirklich wichtig sind, nationale Infrastrukturprojekte, sei es eine Bahnstrecke, in einem gesellschaftlichen Konsens schneller durchsetzen können? Und was können dann die Möglichkeiten sein? Brauchen wir eine andere Kommunikation in Richtung der Bürger? Müssen wir den Leuten vielleicht auch mal erklären, was passiert eigentlich, wenn das alles fertig ist und wenn es funktioniert? Wie macht es dein Leben leichter, wenn die Bahn fährt? Ja, wenn sie pünktlich fährt, wenn auch die Güter auf der Schiene sind? Wie macht es dein Leben leichter, wenn du jetzt die Ostseeküste viel schneller erreichen kannst, weil es noch einen Tunnel gibt? Oder wenn man nach Dänemark fahren kann, wir rücken näher zusammen. Wenn man sich mal die Entwicklung in China anguckt, dann hat der Bau des Schnellbahnnetzes in China das Land zu einem großen Teil geeint, weil plötzlich alle mit schnellen Zügen überall hinfahren konnten und hatten ganz andere Möglichkeiten zu reisen. Nun will ich nicht China in irgendeiner Form priorisieren oder sagen, dass sie alles richtig machen, aber Fakt ist, sie haben eben Ergebnisse, die sie erzielen und die funktionieren. Und wenn man da hinkommt, findet man eine top-funktionsfähige, nagelneue Infrastruktur, die auf die Minute pünktlich fährt. Wie ist Ihre Einschätzung, Frau Verlin? Was können wir denn tun eigentlich? Also Sie sind ja im Bundestag. Also
ich möchte auf gar keinen Fall ein politisches System wie China, weil dort herrscht keine Meinungsfreiheit. Dort werden Menschenrechte nicht geachtet. Deswegen ist das für mich kein Vorbild, dass natürlich in autokratischen Staaten Dinge anders entschieden werden und schneller umgesetzt werden, überrascht mich jetzt nicht, aber finde ich, ist kein Vorbild. Ich glaube, dass eine Sache auf jeden Fall richtig ist, die Sie gesagt haben, mit den Menschen sprechen. Das ist immer klug. Ich glaube auch, dass wir mit Sicherheit vor diesem Beteiligungsparadox stehen, dass Menschen oft am Anfang einer politischen Debatte oder auch einer Planungsdebatte sich vielleicht noch gar nicht so sehr für das Projekt interessieren und da aber noch sehr viel mehr Möglichkeit hätten, sich auch einzubringen in die Debatte und auch vielleicht die verschiedenen Alternativen zu prüfen und wohin dann vielleicht die Reise geht, auch bei der späteren Planung des Projektes. Und je näher es an die Umsetzung kommt, desto mehr sind dann plötzlich aufgeschreckt und sagen, ach, jetzt kommt es ja wirklich und was tun wir denn jetzt dagegen? Und dann sind aber schon viele Weichen gestellt. Also insofern, das beobachtet ja die Wissenschaft, dass Menschen sich erst interessieren für Details oder auch für die Frage, wie können sie sich einbringen mit ihren Ideen, wenn eigentlich alles schon fast fertig ist. Also in der Mehrzahl. Das, ne, betrifft nicht alle Menschen. Ich weiß, dass insbesondere jetzt bei dem Beispiel A39 diejenigen, die sich auch entschieden haben, jetzt da zu klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss, dass das ja Akteure sind, also der BUND, Landesverband, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, die schon seit Jahrzehnten dieses Projekt begleiten und auch ihre Argumente haben, warum sie dagegen auch klagen. Und ich möchte auch ja den Vorwurf oder die Frage, Sie haben es ja in den Raum gestellt, ob wir sowas wie eine Klageindustrie oder so ähnliches Wort haben Sie benutzt, vorfinden. Ich weiß, dass solche Klagen unheimlich viel Geld kosten, egal gegen welches Projekt. Und dass deswegen Menschen oder auch Umweltverbände, die sich entscheiden, diesen sehr kostenaufwendigen und auch ja, zeitaufwendigen, weil viel ehrenamtliche Arbeit muss da ja auch reinfließen, die sich für diesen Weg entscheiden, sich das sehr wohl überlegen. A, was sind ihre Chancen und können sie sich das auch finanziell leisten, da den Anwalt entsprechend zu bezahlen und all die Prozesskosten dann auch im Zweifel zu übernehmen. Das heißt also, ich würde davon ausgehen, dass diejenigen, die es gerichtlich prüfen lassen wollen, das sich sehr wohl überlegt haben. Ich glaube, dass wir in der Tat ein Format gebrauchen könnten, wo wir uns über beispielsweise Verkehrsinfrastruktur im Großen und Ganzen austauschen und wo wir dann natürlich auch überlegen, gemeinsam mit den Menschen, so was braucht es denn eigentlich? Wer hat denn welche Bedürfnisse und welche Mobilitätsanforderungen existieren denn? Und dann würden wir sehr schnell feststellen, wie viele Menschen heutzutage ohne Führerschein unterwegs sind, aber trotzdem sicher und kostengünstig von A nach B kommen wollen. Wir würden feststellen, was es auch für Erwartungen gibt von den Menschen, die entlang einer Strecke, sei es jetzt Straße oder Schiene, leben und was die auch für Erwartungen haben an Lärmschutz beispielsweise. Dass es aber natürlich nicht möglich ist, immer mit allen gemeinsam, die in irgendeiner Art und Weise betroffen sein werden, gemeinsam sich an einen Tisch zu setzen. Das ist ja völlig klar. Und deswegen muss es ja, Formate geben, die ein bisschen stellvertretend sind. Und dafür eignen sich eben auch die demokratisch gewählten VertreterInnen, die dann diese Aufgabe mit wahrnehmen müssen. Und entsprechend finden dann die Debatten eben auch im Bundestag, aber natürlich auch in der Kommunalpolitik statt.
Sie haben völlig recht, dass China unter diesen Aspekten kein Vorbild sein kann. Aber ich habe mal in einem Interview gesagt, ein Weg zwischen langsam und China. Und das ist vielleicht, bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, dass wir eben vielleicht einfach gucken, wie geht's pragmatischer. Und wenn Sie auf die Beteiligungsformate gehen, ich weiß nicht, Michael, wie lange hat das Dialogforum gebraucht zur Alpha E und zur Bahntrasse? Waren das 10 Jahre, die diskutiert haben?
Nee, ich glaube, das Dialogforum Schiene Nord, das hat gar nicht so lange gedauert. Das war, glaube ich, ein irgendwie 2- bis 3-jähriger Prozess, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Da hatte man aber ja die Beteiligten auch sag mal, so konfiguriert, dass das Projekt auch ein Ergebnis haben konnte. Ich glaube im Übrigen, das ist ja so ein kleines Paradoxon, das wir hier haben, nicht? Ich glaube gar nicht, dass das mit der Kommunikation mit den Bürgern so kompliziert ist, wenn wir über die A39 sprechen. Ich hatte ja schon gesagt, in der Bevölkerung, in der betroffenen Region sind 71% ja für dieses Projekt, 80% in der Bevölkerung glauben, dass das Projekt mehr Vor- als Nachteile hat. Und da ist, glaube ich, die A39 dem Schienenprojekt zwischen Hannover, Bremen und Hamburg deutlich überlegen. Das ist viel, viel umstrittener. Da sind viel mehr Bürger sozusagen gegen die unterschiedlichen Varianten, die in der Diskussion sind. Bei der A39, denke ich, wird es in dieser Region jetzt keine vollständige Einigkeit, das räume ich ein. Aber da werden sie auf jeden Fall sehr, sehr breite Unterstützung ernten, wenn das Projekt endlich losgeht.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob wenn die Frage den Menschen gestellt wird, was wäre dir wichtiger, was mit, sag mal, angenommen 2 Milliarden Euro kostet das Projekt, was mit diesen 2 Milliarden Euro passiert. Also wenn man sagt, hier entweder wir bauen eine Autobahn oder wir machen was ganz anderes mit dem Geld, sanieren alle Schulen oder sorgen dafür, dass es ein deutlich besseres ÖPNV-Angebot gibt, was wirklich alle abholt, sozusagen in ihrer Ortschaft, dann fände ich es interessant, wie die Antwort darauf wäre, weil wir ja die Frage am Ende trotzdem beantworten müssen, ob das Geld, was nicht an den Bäumen wächst, klug eingesetzt ist für die verschiedenen Bedürfnisse, die die Menschen haben, auch für ihre Mobilität.
Ja, das ist genau richtig. Und Fakt ist auch, wenn wir das gestemmt kriegen wollen, wirtschaftlich brauchen wir wieder Wachstum. Wir müssen gucken, dass die deutsche Wirtschaft wieder anspringt, dass wir wieder Geld verdienen. Dazu bedarf es eben auch der richtigen Rahmenbedingungen, wie wir das ja als IHK und als die IHK auch permanent quasi auch in die Regierung kommunizieren. Wir haben ganz viele Themen, die da reinspielen aktuell, die uns behindern. Die Bürokratie ist ein wesentlicher Faktor, aber es geht eben auch darum, dass die Märkte aktuell nicht wirklich laufen und dass wir uns in der Konjunktur eigentlich seit 3 Jahren seitwärts bewegen und nicht richtig auf Wachstumskurs kommen. Der Kapitaldienst, der aber aus den zusätzlichen Schulden entsteht, wird auch zukünftige Haushalte deutlich fordern. Das heißt, ohne Wachstum wird es für die nachfolgenden Generationen äußerst schwierig. Aber lassen Sie uns mal den Blick in die Zukunft richten. Wenn wir jetzt mal auf eine, sagen wir mal, ideale, zukunftsorientierte Verkehrsinfrastruktur, auf Zukunftsmobilität gucken. Wie würde das eigentlich aussehen? Haben wir dann irgendwann in Deutschland autonomes Fahren flächendeckend hingekriegt oder sind wir daran gescheitert, dass wir es nicht genehmigt gekriegt haben, weil es nicht in unser Regelungswerk passt oder fahren alle mit Wasserstoff? Wie schaffen wir das dann, den Strom zu transportieren? Da sind Sie als Energiewissenschaftlerin ja eine Expertin. Machen wir genug Strom für Wasserstoff und kriegen wir das alles durchs Land transportiert? Wie ist da Ihre Zukunftsvision so?
Am effizientesten ist nach wie vor die Elektromobilität, weil um die Menge Wasserstoff herzustellen, die es jetzt vergleichsweise bräuchte, steht in keinem Verhältnis zu dem, was man, wenn man einen direkten elektrischen Antrieb nutzt. Deswegen wird alles, was perspektivisch elektrisch angetrieben werden kann, und das sind ja inzwischen auch LKWs, das sind ja inzwischen auch Agrarmaschinen, also das heißt, da wird auf jeden Fall auch die Entwicklung weitergehen und deswegen wird, so ist meine Überzeugung, sehr, 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 sehr viel elektrisch laufen und vielleicht nur in kleinen Ausnahmefällen von besonders schweren Transporten oder im Flugverkehr oder so der Wasserstoff eingesetzt werden. Ich glaube auch, dass in der Tat die Mobilität sehr viel intermodaler und vielfältiger ist, auch digitaler in dem Sinne, dass, wie Sie es angesprochen haben, das autonome Fahren auf jeden Fall auch eine Rolle spielen wird. Ich glaube auch, dass Sharing-Modelle jetzt im privaten Mobilitätssektor eine noch größere Rolle einnehmen werden als heute schon. Also dass wir ja auch mitkriegen, dass Menschen, die ja einen sehr gutes Angebot heute schon haben mit dem öffentlichen Personennahverkehr, immer häufiger überlegen, brauche ich überhaupt noch ein eigenes Auto oder nehme ich einfach das, was an der Straßenecke steht, so, was ja auch besonders effizient sein kann und auch flexibel, weil ich dann vielleicht an dem einen Tag ein kleines Fahrzeug nehme und am Wochenende für den Einkauf im Baumarkt das größere. Das ist ja eigentlich genau auch sehr nutzerinnenfreundlich. Und ich glaube, dass es sehr klar auch in die Richtung gehen wird, dass, wenn die Investitionen dafür tatsächlich stattfinden, viel, viel mehr auf der Schiene auch passieren kann und auch sollte. Auch aus Klimaschutzgründen und vor allen Dingen auch, weil es so super effizient ist und unterm Strich natürlich viel mehr Menschen bewegen kann und viel mehr Güter auch transportieren kann auf der gleichen Fläche sozusagen, die zur Verfügung steht.
Was meinst du, Michael?
Ja, also das große Bild, das Frau Verlinden gezeichnet hat, das würde ich, glaube ich, so im Großen und Ganzen auch mittragen. Die Entwicklung sehe ich ganz ähnlich, insbesondere was die große Bedeutung der Elektromobilität betrifft, also batterieelektrische Fahrzeuge, das sehe ich ganz ähnlich. Ich denke aber, dass man eben sehen muss, dass sich Mobilität zwischen städtischen Räumen und ländlichen Räumen doch unterschiedlich entwickeln wird. Die individuelle Mobilität wird in ländlichen Räumen weiterhin eine relativ ausgeprägte Rolle spielen, auch wenn es da natürlich Ansätze geben wird, auch angesichts der älter werdenden Bevölkerung, auch Angebote zu machen, die dann sozusagen eine Gruppenmobilität bedeuten. Und es wird natürlich weiterhin in großem Umfang neben der individuellen Mobilität auch Wirtschaftsverkehre geben. Und gerade bei der Elektrifizierung von Lastkraftwagen sind, glaube ich, noch nicht alle Messen gelesen und werden wir weiterhin auch mit Verbrennungstechnik uns auseinandersetzen müssen. Auf jeden Fall brauchen wir für all diese Verkehre, ob das jetzt batterieelektrische Fahrzeuge sind oder wasserstoffelektrische Fahrzeuge oder die letzten Verbrenner, für all diese Fahrzeuge brauchen wir leistungsfähige Straßen, um Verkehre pünktlich abzuwickeln, sie CO2-arm fließen zu lassen. Deshalb kann man sozusagen auch zukünftigen Verkehr sich ohne Straßen, finde ich, nicht gut vorstellen.
Ich meine, die Chance bei einem Neubauprojekt wäre ja zum Beispiel auch, dass man das Thema E-Mobilität besser abbildet, indem man wirklich ausreichend Lademöglichkeiten schafft für E-Fahrzeuge. Und nochmal zum Güterkraftverkehr. Jetzt gibt es ja diese Entwicklung von klimaneutralen Kraftstoffen, die aus Pflanzen hergestellt werden, wie dieses HVO 100 im Lkw-Bereich. Was halten Sie denn davon, also von den sogenannten E-Fuels, Frau Verlinden?
Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht ausreichende Mengen von Biokraftstoffen oder E-Fuels zur Verfügung haben werden, wenn es darum geht, tatsächlich auch Pflanzenbestandteile dann zu Kraftstoffen umwandeln zu wollen, weil unterm Strich wir natürlich auch eine hohe Konkurrenz haben bei der Frage, wo haben wir entsprechend Nahrungsmittelproduktion, Futtermittelproduktion, und diese Debatte, glaube ich, werden wir nicht auflösen können, sondern es wird weiterhin auch der Bedarf geben, dass die Flächen, die zur Verfügung stehen, selbstverständlich in der Landwirtschaft auch vorrangig für Lebensmittel und dann im zweiten Schritt für Futtermittel genutzt werden und eben nicht für in erster Linie für Energiepflanzen, sondern dass man natürlich Reststoffe nutzen kann, um daraus dann die Bioenergie zu nutzen. Also gerade im Strombereich machen wir das ja auch mit Reststoffen aus der Landwirtschaft, dass man hier auch ergänzend zu Windenergie und Solarenergie eben auch Biogasanlagen betreibt. Ich glaube aber, dass wir im Pkw, im Lkw und sonstigen Straßenverkehr auf jeden Fall auf Elektro setzen sollten, weil das einfach sich jetzt auch durchgesetzt hat in den letzten Jahren bei der Technologieentwicklung und ganz klar hier auch der die Kostenersparnis deutlich größer ist als bei allen anderen Varianten. Was aber passieren muss, ist in der Tat, dass die Stromkosten attraktiver gestaltet werden. Denn im Augenblick haben wir ja zum Teil an den Ladesäulen noch erhebliche Gebühren. Hier muss es auf jeden Fall attraktivere Angebote geben für die Nutzerinnen. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall noch eine Hausaufgabe, die erledigt werden muss.
Zum Thema E-Fuels würde ich auch noch mal ergänzen wollen, dass natürlich der Energiebedarf für die Herstellung doch ganz erheblich ist. Also er ist 4- bis 5-mal so hoch wie bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Insofern teile ich die Einschätzung, dass das jetzt im Bereich des Pkw-Verkehrs, des Lkw-Verkehrs keine große Rolle spielen wird. Also außer bei in der Übergangsphase für Fahrzeuge, die jetzt nur in einer Verbrennertechnologie betrieben werden können, also vor allem im Fahrzeugbestand. Aber die E-Fuels werden natürlich dort eine Bedeutung erhalten, wo Fahrzeuge einfach schlecht elektrifizierbar sind, also insbesondere im Schiffsverkehr, im Luftverkehr. Dort können E-Fuels schon auch einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten, und das wird, denke ich, auch so kommen.
Gut, prima. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen nach vorne gucken und sagen, zum Schluss noch mal eine Einschätzung oder einen Schlusssatz, der beginnt mit die A39. Dein Abschlussstatement zum Thema A39, Michael?
Die A39 ist ein Projekt von hier für alle, und deshalb muss sie kommen.
Und was würden Sie sagen, Frau Verlinden?
Der Neubau der A39 widerspräche den Klimaschutzzielen, zerstört Naturräume und wertvolle landwirtschaftliche Fläche, steht für eine falsche Prioritätensetzung bei der Ausgestaltung von einem zukunftsfähigen Verkehrsinfrastruktursystem, ist teuer und sollte deswegen nicht gebaut werden.
Gut, das heißt, wir haben jetzt den Disput, den wir schon mitgebracht haben in der Diskussion, nicht auflösen können. Das haben wir aber auch nicht wirklich erwartet. Aber wir haben sehr viele gute Argumente aus beiden Lagern gehört. Ich bin mal gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt. Ich persönlich glaube, dass die A39 gebaut wird. Für mich stellt sich die Frage, wie lange es dauert, ob es wirklich bis 2035 oder 2045 oder noch länger dauert. Mein Gefühl aus dem, was ich in den letzten Jahren in dem Amt als IHK-Präsident so mitbekommen und gelernt habe und auch aus dem, was ich als Ökonom mal studiert habe, ist, dass es ein wichtiges Projekt ist, das schon einen Nutzen für den Raum erbringen kann, auch für die regionale Wirtschaft, das auch unter strategischen Aspekten in der Lage, in der sich Deutschland befindet, eine Bedeutung hat. Aber schauen wir mal, wie der politische Einigungsprozess auf dem Thema weitergeht. Wir drei werden das final nicht entscheiden, weil wir werden es begleiten. Und vielleicht fahren wir irgendwann gemeinsam mit dem Fahrrad entlang der 39 oder auf einem frisch neu gebauten Radfernweg in der Region. Darauf würde ich mich freuen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie heute dabei waren, liebe Frau Verlinden, lieber Michael. Das war eine sehr, sehr kontroverse, aber total interessante und spannende Diskussion. Und ja, herzlichen Dank und bleiben wir mal an dem Thema dran. Und ich freue mich, wenn wir uns demnächst irgendwann wieder mal live treffen. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Danke auch.
Das war die 7. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema A39. Weiterführende Informationen zur A39 finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Links zu unseren Studien und Quellen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@ihklw.de, Stichwort Moin Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg, produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Buckelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.